Wir müssen handeln. Distanz wäre wichtig. Das ist das, was wir momentan zu hören bekommen, ihr Lieben. Und wir bekommen es in einer Art und Weise zu hören, als wäre die Bevölkerung ausschließlich bestehend aus kleinen Kindern, die nicht Verantwortung tragen können. In ganz ähnlichen Worten könnte Paulus die Situation der Galater beschreiben, in der er hineinschreibt: Es ist sehr ernst, es geht um Leben und Tod. Und hier nachweislich, Paulus benutzt keine Zahlentricks, keine R- und I-Zahlen, er zaubert nichts Neues aus dem Hut, sondern argumentiert und erklärt aufgrund von nachprüfbaren Fakten, die nicht er selber in die Welt gesetzt hat, sondern die Gott geschaffen, bestätigt und sichtbar gemacht hat. Und ja, es geht um Leben und Tod hier tatsächlich. Und ja, es geht hier auch um Distanz. Das ist kein zentrales Thema, aber es ist die Folge dessen, was Paulus hier predigt. Aber nicht Distanz innerhalb einer Gemeinde, nicht Distanz der Menschen grundsätzlich untereinander, sondern Distanz zum falschen Evangelium. Und es muss gehandelt werden. Das macht Paulus sehr deutlich hier im Galaterbrief und auch in unserem heutigen Abschnitt. Eben weil es um Leben und Tod geht. Und nicht nur um den Tod an einem möglichen Virus, also ein einmaliger Tod, sondern der finale Tod, der ewige Tod, ewige Verdammnis. Weitaus dramatischer als das, was uns jede Krankheit antun könnte hier auf Erden. Aber was macht Paulus anders? Das wollen wir ja noch einmal ganz kurz bemerken, um von unserer aktuellen Situation in diese zeitlose Frage zu wechseln. Paulus behandelt weder die Galater noch uns wie kleine Kinder. Er sagt nicht, ihr versteht das sowieso alles nicht, diesen ganz komplizierten Krams. Er sagt nicht, das muss ein Sparkassenfachangestellter an die Hand nehmen. Und ihr versteht das nicht und wir handeln für euch, das macht er nicht. Nein, sondern er übergibt uns die Verantwortung, er übergibt den Galatern die Verantwortung. Und letztlich kann er, wie auch wir, in solch einer Situation, wie wir sie hier heute studieren, nur beten. Er macht den Galatern mit aller Deutlichkeit klar, was das Problem ist und was geändert werden muss. Aber er versucht sie nicht zu zwingen. Sondern er kann es ihnen nur schreiben. Mit allen Aspekten, mit allen Erklärungen. Und dann hoffen, dass sie es annehmen. Das ist übrigens ein gutes geistliches Prinzip. Und so wollen wir auch in der Gemeinde handeln. Das heißt, wenn jemand ermahnt wird oder vielleicht auch erstmal nur kritische Fragen vielleicht bekommt im besten Sinne oder vielleicht dann ermahnt wird oder sogar unter Gemeindezug fällt, ist uns als Gemeindeleitung klar, auch wir können keinen von uns hier zwingen letztlich. Wir können versuchen zu überzeugen. Wir können versuchen, dem Nachdruck zu verleihen. Aber jeder von uns handelt eigenverantwortlich vor seinem Gewissen und vor allem vor dem lebendigen Gott. Und so auch in dieser Frage. Der Titel unserer heutigen Predigt ist Kein anderes Evangelium, echte Rettung oder nicht. Kein anderes Evangelium, echte Rettung oder nicht. Ganz kurz zum Hintergrund. Dieser Text bildete die Grundlage für die Bekenntnisbewegung Kein anderes Evangelium. Eine Bewegung innerhalb der Landeskirchen, die in den 60er Jahren entstand, auch mit Unterstützung von Pastor Willem Busch, die es auch bis heute noch gibt, die leider sehr stark an Einfluss verloren hat, aber die ganz klar gesagt hat, das, was in unseren Kirchen, Stand 60er Jahre und danach, was in unseren Kirchen Realität ist, ist, dass ein anderes Evangelium gepredigt wird. Nicht das von Kreuz und Gnade, sondern ein Zeitgeist-Evangelium. Und das haben Menschen gesagt, die zum Großteil noch das Dritte Reich miterlebt haben, wo es auch um ein anderes Evangelium ging. Nämlich das der sogenannten deutschen Christen, ein arisiertes Pseudochristentum. Und diese Geschwister haben damals gesagt, nein, wir lassen kein anderes Evangelium in dieser Kirche zu. Schade, dass es so schnell eine Minderheit geworden ist. Aber es war eine sehr gute Bewegung. Und die Teile, die es ja von heute noch gibt, die sind trotzdem sehr erfreulich. Trotz des Zwiespaltes kann man in dieser sogenannten Kirche noch sein oder nicht. Das noch einmal zum Hintergrund dieses Textes. Er hat Christen sehr bewegt. Und es ist eben kein Zufall. Wir hatten das in der ersten Galaterpredigt uns schon angeschaut. Es ist einer der ersten Lehrbriefe. Nach dem Jakobusbrief möglicherweise der zweite Lehrbrief, möglicherweise der erste von Paulus überhaupt. Ungefähr zeitgleich mit dem ersten Thessalonikerbrief. Und dieser Brief dient dazu, das Evangelium zu verteidigen und sagen, das andere Evangelium ist nicht hinnehmbar. Und er erklärt uns warum. Und er erklärt den Galatern warum. Ich möchte zunächst den Text lesen, wie wir ihn auch auf dem Gottesdienstzettel haben. Das sind die Verse 6 bis 10 aus dem ersten Kapitel. Ich lese nach Schlachter 2000. Und der Apostel schreibt: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Amen. Herr Jesus Christus, bitte mach uns die Ernsthaftigkeit und Dramatik dieses Themas deutlich. Nicht nur im ersten Jahrhundert, sondern hier und jetzt und heute. Hier in unserer Stadt Bielefeld, in unserem Familienumfeld, in unserem Freundeskreis, vielleicht auch bei uns selber. Und bitte bewahr uns davor, dass wir uns über andere erheben, sondern mach uns deutlich, wo dieses Thema auch uns ganz persönlich betrifft. Und bitte hilf uns, dass wir das nicht aufschieben, diese Problematik, diese Verwirrung, dass wir sie aufklären mit deinem Wort. Und dass wir wirklich auf Distanz dazu gehen, zu diesem falschen Evangelium. Und dass wir uns ganz klar machen, was dein echtes Evangelium ist und was es sagt und was es bedeutet. Bitte leite uns jetzt in diesem Gottesdienst und auch in der Predigt. Amen. Ja, wir wollen diese 5 Verse studieren in 4 Punkten. Und ich möchte sie euch einmal kurz vorstellen. Also echte Rettung oder nicht. Erster Punkt ist Absolutheit. Absolutheit. Der zweite Punkt Herkunft. Drittens Autorität. Und viertens Ausrichtung. Heute in ganz kurzen Schlagworten. Ja, und es geht um die Frage, was ist das echte und vor allem auch, was ist das falsche Evangelium? Das gilt es hier noch einmal zu klären. Und wir wollen jetzt gleich starten mit unserem ersten Punkt, ohne weitere Überleitung. Erster Punkt, das ist Vers 6, Absolutheit. Diese lehrmäßige Verwirrung, die bei den Galatern vorliegt, die beurteilt Paulus, und zwar geleitet von Gottes Geist, als eine Abkehr von Gott selbst. Das ist der Einstieg. Normalerweise würde bei Paulus jetzt erstmal ein Dank kommen. Und wir danken Gott alle Zeit für euren festen Glauben. Das wären typische Worte am Anfang eines Lehrbriefes bei Paulus. Hier nicht. Er lässt sofort die Bombe hochgehen. Und sagt, ihr habt euch letztlich von Gott abgekehrt. Das sagt dieser erste Satz, wenn wir es ganz runter reduzieren müssen. Es geht hier nicht um eine endgültige Abkehr im Sinn von einem absoluten Abfall. Und das sehen wir auch an dieser speziellen Stelle nochmal ganz besonders deutlich, weil dann bräuchte er gar nicht argumentativ so kämpfen. Dann könnte er sagen, ihr seid abgefallen. Ich muss euch eigentlich nicht mal mehr schreiben, ich wollte euch nur mal sagen. Ihr seid Welt jetzt für mich. Nein, das macht er nicht. Aber sie sind abgeirrt. Sie haben sich abgewandt von Gott. Sie sind aber nicht verloren. Bisher. Und er macht ihnen klar, es ist ernst und es ist gefährlich. Aber lasst euch wieder zurechtbringen. Darum schreibt er überhaupt diesen Brief. Er will sie zurechtbringen. Er denkt nicht, dass hier, wie man so sagt, Hopfen und Malz verloren ist. Er denkt nicht, dass sie verdammt sind. Und nochmal, geleitet von Gottes Geist. Das ist nicht eine persönliche Vermutung von Paulus. Das könnte vielleicht sein. Oder halt nicht. Okay. Aber wie kommt Paulus dazu, so ein absolutes Urteil hier zu fällen? Absolute Beurteilung. Ist das vielleicht einfach nur ein anderes Lehrverständnis? Ist das vielleicht einfach nur so ein bisschen andere Ausrichtung, die Galater halt da haben? Na, die Gemeinden sind noch jung, es muss sich auch eine gewisse Gemeindevielfalt entwickeln, vielleicht ist ja das Thema. Vielleicht kommt Paulus da einfach nicht so gut drauf klar. Na, Paulus ist ja so ein alter Dogmatiker, wie man denn heutzutage in der modernen Theologie ihn bewertet. Vielleicht können wir das einfach nicht so richtig einordnen. Es ist einfach so ein bisschen differente Sichtweise. Nein, das ist es eben nicht. Und ihr Lieben, auch wenn die gleiche Problematik heute so schön geredet wird, bleibt sie falsch. Es bleibt falsch zu sagen, das andere Evangelium, das dürfen wir gerne schon sagen, das Evangelium der Gesetzlichkeit und auch jedes andere falsche Evangelium ist nicht ein anderes Lehrverständnis, ein bisschen andere Ausrichtung oder Sichtweise. Es ist eine Abkehr von Gott. Aber wir wollen uns das jetzt nochmal genauer anschauen. Die Galater haben sich, das sagt Paulus hier in diesem ersten Vers, einem anderen Evangelium zugewandt. Das ist der zweite Satzteil und der Übergang zu Vers 7. Wir werden uns das jetzt erst einmal von hinten anschauen. Perspektivwechsel hilft uns an dieser Stelle. Also, sie haben sich einem anderen Evangelium zugewandt. Für anderes Evangelium steht hier das griechische Wort, das kommt uns bekannt vor, heteros. Das kennen wir zum Beispiel von Heterosexualität. Also zwischen zwei Menschen, die vom Wesen und von der Art ziemlich unterschiedlich sind. Beides Menschen, aber unterschiedliche Arten. Es gibt zwei Arten von Menschen, heteros. Und er meint damit ein anderes Evangelium, also etwas, was nicht ähnlich ist, was nicht vergleichbar ist, sondern ein ganz anderes Wesen hat. Das ist der Begriff, der hier steht. Ein wesensanderes Evangelium. Und das bedeutet, der Inhalt und die Folgen dieses falschen Evangeliums sind völlig anderer Art als beim echten Evangelium. Das meint er hiermit. Was beinhaltet das falsche Evangelium? Das wird hier nicht in unserem Text ausgeführt, aber der ganze Galaterbrief führt das aus. Und ich möchte hier vier Punkte nennen, die hier speziell festgemacht werden. Erster Punkt des falschen Evangeliums der Galater, die Rechtfertigung durch das Gesetz. Das Galater 5, Vers 4. Rechtfertigung durch das Gesetz, Galater 5, Vers 4. Ich lese das einmal vor. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Dort hier kann man es kaum deutlich machen, wie dramatisch das ist. Rechtfertigung durch das Gesetz. Zweitens, die Vollendung im Fleisch. Das ist Galater 3,3. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden, fragt er die Galater an dieser Stelle. Auch das gehört zu diesem falschen Evangelium, dass sie hier mit ihrem Leib ihre geistliche Vollendung bekommen. Und resultierend aus diesen ersten beiden Punkten, also Rechtfertigung durchs Gesetz und Vollendung im Fleisch, dann drittens die Notwendigkeit, Feiertage zu halten. Galater 4, Vers 10. Also nicht im Sinne von, man kann Feiertage halten und Feiertage feiern, sondern man muss es. Es ist heilsnotwendig. Darum geht es hier in diesen Punkten. Also 4, Vers 10. Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Und dann schreibt er gleich im nächsten Vers, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Also ihr kennt das, wer den Sonntag nicht einhält, ist kein richtiger Christ. Wer Weihnachten nicht feiert, möglicherweise in einer bestimmten Form, das ist kein echter Christ. Wer Ostern, das Auferstehungsfest, nicht in einer bestimmten Art und Weise feiert, ist kein echter Christ. Oder, wie dann bestimmte Sektierer sagen, wer Sonntagsgottesdienst feiert, der ist kein echter Christ. Nur wer Samstaggottesdienst feiert, das ist ein richtiger Christ. So, also, Notwendigkeit, Feiertage zu halten. Und viertens, letzter Punkt, die Notwendigkeit der Beschneidung. Also die äußere Beschneidung am Fleisch als heilsnotwendig. Dieser Kontext ist das Entscheidende. Wenn wir es zusammenfassen, das falsche Evangelium der Galater, da geht es um eine Selbstrettung des Menschen aus Werken. Das ist es auf den Punkt gebracht. Selbstrettung des Menschen, ich rette mich selbst durch meine Taten letztlich. Und das beruht worauf? Ganz eindeutig auf einer Unterschätzung von Sünde. Wenn ich nicht verstehe, wie dramatisch und groß Sünde ist, nur dann kann ich dem nachfolgen. Also wenn mein Blick getrübt ist oder mein Verständnis klein gehalten ist. Unterschätzung der Sünde und Selbstüberschätzung des Menschen. Wenn ich glaube, dass der Mensch in Anbetracht seiner Sünde sich selbst in den Himmel arbeiten kann, habe ich weder den Mensch verstanden, noch die Sünde, aber vor allem habe ich Gott nicht verstanden. Und was beinhaltet das echte Evangelium? Das müssen wir uns natürlich jetzt mal einmal kurz klar machen, in zwei kurzen Punkten. Das ist erstens die Rechtfertigung aus Glauben aufgrund von Gottes Gnade. Das ist das, was wir eben in der Lesung gehört haben, Römer 3, 21 bis 28 zum Beispiel. Also die Rechtfertigung aus Glauben aufgrund von Gottes Gnade. Und die Vollendung durch Jesu Opfer, Hebräer 10, Vers 14. Und durch das Wirken von Gottes Geist in uns, Philipper 1, Vers 6. Also wir fassen nochmal zusammen, wodurch werde ich gerechtfertigt? Aus dem Glauben. Warum kann ich den Glauben überhaupt ergreifen? Weil Gott gnädig ist. Nicht, weil ich mir Gerechtigkeit erarbeite. Und wie werde ich vollendet? Jesu Opfer vollendet mich. Und ich werde in meiner Heiligung wachsen, ich werde weiter zubereitet. Ich werde als Teil der Gemeinde, wie es im Epheserbrief heißt, in Epheser 5, so meine ganzen Runzeln und Unschönheiten, die der ganzen Gemeinde werden, entfernt, das heißt auch von mir, durch Gottes Geist, bis er mich zu sich holt. Also, das Evangelium bedeutet eine Rettung und Rechtfertigung dank Gott, von Gott, durch Gott, zu Gott. Das ist das Evangelium. Kein Rühmen für den Menschen, nur Lob für Gott. Und wir sehen, was für ein krasser Unterschied das ist. Und oft verwischen für uns eben auch diese Grenzen, weil man einfach nah dran ist mit diesem Galater-Lehrverständnis, weil man doch so viel auch gemeinsam hat, und es geht jetzt nicht darum, und das macht Paulus ja auch nicht deutlich, es geht nicht darum, dass wir uns distanzieren sollen von Menschen, die das Galater-Evangeliumsverständnis haben, sondern wir sollen um die ringen. Die Galater haben sich aber nicht nur dem falschen Evangelium zugewandt, sondern zuvor, und das macht Paulus hier im Satzbau deutlich, von dem echten Evangelium abgewandt. Warum ist das eine zwingende Konsequenz? Weil es hier eben nicht um Geschmacksfragen geht, nicht um Meinungen oder um persönliche Ansichten. Denn nur das echte Evangelium, was macht es? Es rettet uns vor Gericht und Hölle. Ich nenne jetzt nur Bibelstellen dazu, damit ihr es in Ruhe nachlesen könnt, die das bezeugen, zum Beispiel Titus 3, Vers 5. Titus 3, Vers 5 oder Kolosser 1, Vers 13. Das echte Evangelium rettet uns vor Gericht und Hölle. Das falsche nicht. Das echte Evangelium, wenn wir es ergreifen im Glauben natürlich, macht uns zu Gottes Kindern. Römer 8, Vers 15 zum Beispiel. Das falsche Evangelium nicht. Und da kann ich 100-mal singen, ich bin ein Königskind. Wenn ich nicht das echte Evangelium annehme, bin ich es nicht. Und nur durch das echte Evangelium lässt Gott den Heiligen Geist bei uns einziehen, in uns wohnen und uns verändern. Durch das falsche Evangelium nicht. 1. Korinther 6, Vers 19, zum Beispiel zu dem Thema. Aber wie ist das jetzt nochmal mit dem Zuwenden und Abwenden? Also wer sich dem Falschen zuwendet, muss sich zwingend vom echten Evangelium abwenden. Zwei ganz einfache Veranschaulichungen machen uns das deutlich. Wenn rechts und links neben dir ein Mensch steht, ihr steht nicht im Kreis, sondern nebeneinander in einer Reihe. Und ihr könnt eure Position nicht verändern, warum auch immer, ist egal. Maßnahme. Links und rechts steht jemand neben dir. Beide sind völlig unterschiedlich in ihrer Art, in ihrem Denken, in ihrem Wesen, in ihrer Ausrichtung, in ihrer Meinung. Wenn du dich dem auf der rechten Seite zuwendest, kannst du dich nicht dem auf der linken Seite zuwenden, nicht wahr? Wenn du mit ihm hier reden willst, kannst du nicht mit ihm hier reden. Das geht nicht. Du wendest dich zu und von ihm wendest du dich ab. Und andersrum genauso. Ganz einfach. Die beiden verändern ihre Position nämlich nicht. Weder das echte noch das falsche Evangelium. Aber du kannst deine Position ändern. Und das haben mir die Galater aber zum Negativen getan. Und Paulus möchte, dass sie sich jetzt wieder umwenden, zurückwenden zum echten Evangelium. Dem falschen Evangelium die kalte Schulter zeigen. Es geht nur eins. Und wir müssen uns deutlich machen, wie wir eben schon betrachtet haben, nur das Echte wirkt auch echt. Wenn du ein Herzmedikament nehmen musst, kannst du ein günstiges Plagiat aus China oder Indien bestellen. Sparst du bei den Zuzahlungen. Aber wenn es kein gutes Plagiat ist, was genau die gleichen Wirkstoffe in der gleichen Menge enthält, in der gleichen Zubereitung, brauchst du bald gar kein Herzmittel mehr im schlimmsten Fall. Das ist nämlich tödlich. Das eine erhält dein Leben, zumindest eine gewisse Zeit, und das andere beendet möglicherweise dein Leben. Sieht beides gleich aus, gleiche Verpackung. Das eine ist ein Plagiat. Das falsche Evangelium ist ein Plagiat. Jesus sagt sehr deutlich, entweder oder. Er sagt in Matthäus 6 zum Beispiel, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Und er sagt hier, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht hier nicht um echtes und falsches Evangelium. Aber letztlich ist es das gleiche Grundthema. Wer ist wirklich dein Herr? Das ist hier die Frage. Und das werden wir gleich am Schluss dieser Predigt noch sehen. Wer wirklich dem falschen Evangelium anhängt, für den ist Gott nicht sein Herr. Beziehungsweise, wenn er ein Kind Gottes wirklich schon geworden ist, dann hat er seinen Herrn aus dem Blick verloren, solange er dem falschen Evangelium anhängt. Und von daher ist es eine vergleichbare Situation wie mit dem Mammon. Die Gier nach Reichtum, Macht und Geld kann uns dazu verleiten, obwohl wir echte Christen sind, dass wir unseren Herrn aus dem Blick verlieren, nämlich als derjenige, der den ersten Platz verdient, das Beste von allem, was wir haben, verdient. Und unser Götze, dem wir dann eine Zeit lang nachfolgen und damit Schaden anrichten, das ist dann Geld, Reichtum, Macht und Co. Oder eben das Menschenevangelium. Bei den Galatern hier ist jetzt die Frage, was rettet dich? Worauf setzt du deine Hoffnung bei deiner Rettung? Das ist hier die Frage. Sie hatten ja das echte Evangelium angenommen. Sie hatten es ja angenommen. Aber, wie bei unserem Beispiel eben, sie haben sich zur anderen Seite umgewendet. Und setzen auf wen ihre Hoffnung? Auf sich. Es geht doch darum, dass ich durch meine Werke mit dem Himmel arbeite. Das heißt, ich setze noch nicht mal auf den großen Führer, ich setze noch nicht mal auf den großen Guru, auf den Papst, den Supergemeindeleiter oder sonst irgendwen. Nein, ich setze sogar auf mich. Und zwar statt auf Gott. Und Paulus, das hatten wir uns ja eben schon angeschaut, geht hier noch einen Schritt weiter und macht deutlich, wenn ihr euch von dem echten Evangelium abwendet, damit ihr euch dem Falschen zuwendet, wendet ihr euch ab von dem ihr das Evangelium erhalten habt, dessen gute Nachricht es ist, nämlich von Gott selber. Denn seine gute Nachricht ist der Kern seiner Offenbarung. Das Evangelium ist der Kern der Bibel. Ist nicht das Einzige, was in der Bibel ist. Aber darauf läuft alles hinzu und davon leitet sich alles weitere ab. Und Gott identifiziert sich völlig mit seinem Wort. Lies mal Johannes 1, die ersten Verse. Gott selbst ist sein Wort, so sagt er das. Sein zentrales Werk drückt seinen Willen aus, ist seine Wirkkraft hier in dieser Welt, Römer 11. Es ist seine Rettungsbotschaft. Und wer das ablehnt, lehnt Gott ab. Und wer Gott annimmt, nimmt das Evangelium an. Das ist nicht zu trennen. Wer sich also dem falschen Evangelium der Gesetzlichkeit zuwendet, wendet sich ab vom lebendigen Gott. Das heißt, er geht auf falschen Wegen, auf Irrwegen. Die Katastrophe könnte, ehrlich gesagt, nicht größer sein. Und darum eben auch diese ernsten Worte, darum die so scharfe Ermahnung. Denn, nochmal, es geht hier um Leben und Tod, tatsächlich. Menschen, die nicht Kinder Gottes sind und das falsche Evangelium hören, die können sich nicht bekehren. Ja, wir wissen, Gott kann alles tun. Und er kann auch Menschen, die das falsche Evangelium gehört haben, zum echten Evangelium führen, das ist klar. Aber Menschen, die geprägt werden vom falschen Evangelium und nicht bekehrt sind, da richtet es nicht nur Schaden an, da konserviert es sie für die Hölle. Zweitens, die Herkunft des falschen Evangeliums. Paulus fährt da fort, wo es doch kein anderes gibt, also kein anderes Evangelium. Wie denn nun? Der Satz wird verständlicher, wenn wir uns das Griechische ein wenig anschauen. Ich hatte eben gesagt, ihr habt euch einem anderen Evangelium zugewandt, Vers 6, da steht Heteros. Also von völlig anderer Art. Jetzt steht aber nochmal anders. Und da steht nicht Heteros, sondern Allos. Und das heißt ein ähnliches oder vergleichbares. Also er sagt, dass es kein Evangelium gibt, was mit dem Echten vergleichbar ist. Es gibt nur das echte Evangelium von Kreuz und Gnade und alles, was sich sonst Evangelium nennt oder versucht, diese Stellung einzunehmen, ist völlig anderer Art. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Da kann man fromme Vokabeln benutzen und ein paar Bibelverse vielleicht reinschmeißen. So. Das geht natürlich immer. Aber das hat gar nichts mit dem echten Evangelium vom Wesen und von der Wirkung zu tun. Das meint er hiermit. Also, Galater, ihr wendet euch einem anderen Evangelium zu und ein ähnliches Evangelium gibt es nicht, wie das echte. Das ist hier gemeint. Deshalb der etwas komische Satz. Zumindest nach unseren Übersetzungen ist es natürlich schwer, das so zu übersetzen, ohne es sehr, sehr schlecht lesbar zu machen. Also wir haben gute Übersetzungen, wollte ich damit sagen. Aber das hier ist ein bisschen tricky. Wir haben es aber, hoffe ich, verstanden. Und dann gibt er eben wichtige Informationen über die Herkunft dieser falschen Evangelien. Es ist ja letztlich nicht nur ein Evangelium, das sehen wir heute umso mehr. Wir haben es mit verschiedenen falschen Evangelien zu tun, verschiedenen falschen Heilsbotschaften. Und umso schneller die Kommunikationswege laufen, umso mehr verbreitet sich solches. Aber wir wollen uns das hier jetzt anschauen. Er sagt in Vers 7, es gibt einige, die Galater verwirren, und das echte Evangelium umkehren. Es sind also Menschen am Werke, die das Wissen und den Glauben der Galater verwirren. Zu wem Zu wessen Profil gehört eben dies Verwirren? Satan. Satan ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer, Durcheinanderwerfer, der Verwirrer. Das ist sein Interesse letztlich. Das heißt nicht, dass die, die das da verbreiten, bekennende Satanisten sind. Da sollte man nicht von ausgehen. Denn da sollte den Galatern dann möglicherweise schon früher aufgefallen sein, dass sie etwas ganz Schlechtes läuft. Nein, sie kommen im frommen Gewand daher, aber wir wissen, wer dahinter steht. Die Gemeinde in ihrem Verständnis des Evangeliums zu verwirren, das ist der Teufel. Der Begriff Umkehren, der hier steht, der meint verkehren oder in sein Gegenteil verwandeln. Also was machen die? Die verwirren das Evangeliumsverständnis, was da ist, und stellen das echte Evangelium sozusagen auf den Kopf. Kehren es um in seiner Bedeutung. Das machen sie hier. Das bedeutet, dass durch das Hinzufügen zum Evangelium, Arnulf Fruchtenbaum sagt das sehr, sehr schön deutlich in seinem Kommentar, durch das Hinzufügen zum Evangelium, Jesus und letztlich, Jesus plus X, Jesus plus Gesetz plus Papst plus Klimagerechtigkeit plus was auch immer, Jesus plus, der leugnet nicht nur das Evangelium, sondern er vernichtet das Evangelium. Er zerstört Gottes rettende Botschaft. Nicht völlig, das ist klar. Das Evangelium bleibt ja weiterhin existent. Aber bei den Menschen zerstöre ich es. Es ist nicht, dass es so ein bisschen einen Knick kriegt, ein bisschen schief steht. Es liegt in Trümmern, da ist alles kaputt. Und auch da, die Instanz dahinter ist immer wieder Satan. Verwirren, auf den Kopf stellen, das ist typisch Satan. Er benutzt das, was Gott schafft, sei es die Schöpfung oder sei es auch das Evangelium, sei es das Bibelwort. Satan benutzt das und verdreht es in das Gegenteil, in seinen Sinne. Und so sieht es ziemlich fromm aus erstmal. Fromm argumentiert. Und so sagt man ja auch, wer war der erste Theologe? Satan. Hoffen wir, dass nicht alle Theologen satanisch sind. Dafür spricht nichts. Aber Satan hat Gott ganz genau sich angeguckt und kann nur das gebrauchen, was Gott schon geschaffen hat. Und so ist auch beim Evangelium. Satan hat kein eigenes Evangelium. Er pervertiert das Echte. Aber er benutzt Menschen mit ihren Eigeninteressen. Nochmal, das sind keine Satansanbeter. Und auch in der heutigen Zeit, das sind keine Satansanbeter. Das ist ja natürlich völlig klar. Aber die wirklichen Verbreiter dieses falschen Evangeliums, die haben ihre eigenen Interessen. Zum Beispiel der Erhalt oder die Stärkung ihres religiösen Systems. Das war bei den Galatern eindeutig der Fall, ist heute auch oft der Fall. Weil wenn das echte Evangelium in aller Klarheit verkündigt werden würde, funktioniert vielleicht mein religiöses System nicht mehr, meine religiöse Macht, meine Spezialgruppe, meine sektenähnliche Struktur funktioniert dann nicht mehr. Vielleicht ist das Eigeninteresse auch eine überhöhte Achtung für eine Kultur oder für eine Tradition. Kultur, Tradition ist definitiv nichts Verächtliches, aber schon, wenn es vergötzt wird, wenn ein Götze rausgemacht wird, wenn es mit Gottes Wort und das Recht mit Gottes Evangelium gleichgestellt wird, nochmal, dann ist es tödlich. Aber das ist das Eigeninteresse, was bei den Protagonisten, was sie bewegt. Sie denken nicht, dass sie Satan dienen, sondern dem Erhalt der jüdischen Religion, trotz der christlichen Sekte, dem Erhalt meines bestimmten Gemeindeverbundes vielleicht oder meiner Traditionsgemeinde oder meines Erbes von was weiß ich wo. Kurz gesagt, Menschen mit menschlichen Motiven werden vom Teufel benutzt, um ein Anti-Evangelium zu verbreiten, vergleichbar mit dem Antichristen, den der Teufel dann später ins Rennen schickt. Kommt zu drittens, der Autorität, Verse 8 bis 9, Autorität. Und Paulus wird tatsächlich noch deutlicher, obwohl das ja kaum noch möglich ist, aber es ist nötig. Er hat einen sehr guten Grund, denn er hat die Herkunft des falschen Evangeliums geklärt. Und nun warnt er in ganz krasser Weise davor, dem falschen Evangelium Autorität zu geben. Und warum sollte man diesem falschen Evangelium Autorität geben? Auch das ist heute nicht anders wie damals. Weil ihre Verkündiger möglicherweise einen guten Ruf genießen. Alterwürdige Brüder sind. Oder junge, sehr aktive Brüder, kann auch so rum sein. Weil sie einen Vertrauensvorschuss mitbringen. Ja, das war schon mein Kinderleiter, mein Jugendleiter und ich bin mit dem aufgewachsen und meine Tante ist mit dem Cousin von ihm auch verheiratet und wir kennen uns auch. So, vielleicht ist das der Vertrauensvorschuss. Oder ich habe schon ganz tolle Bücher von dem gelesen oder irgendwas gehört oder so, ne? Vertrauensvorschuss. Oder weil diese Verkündiger bisher Autoritätspersonen waren, geistlich. Die haben bisher gute Lehre gebracht und jetzt bringen sie ein falsches Evangelium. Und er warnt davor. Paulus sagt hier, dass sogar wenn er selbst oder himmlische Boten, also Engel, ein anderes, ein verändertes, ein verdrehtes Evangelium verkünden würden, dass der Verkündiger verflucht sei. Der Begriff verflucht, das müssen wir uns nochmal klar machen, was bedeutet das? Basiert auf einem hebräischen Konzept, müsste man schon sagen, ist mehr als nur ein Begriff. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Alle Hebräischkundigen, verzeihen mir bitte. Cherem. Und das bedeutet etwas, das der Vernichtung und dem Verderben geweiht ist. Also Paulus sagt hier im Zusammenhang, egal wer ein falsches Evangelium verkündigt, selbst wenn ich das bin oder ein Engel oder irgendwer anders mit großer Autorität, derjenige ist geweiht der Vernichtung und dem Verderben, und zwar vor Gott. Also wer ein solches Anti-Evangelium verkündigt, der ist nicht nur dem Verderben geweiht, dem dürfen vor allem Christen keine Lehrautorität einräumen. Und wir sehen hier noch einmal, wie Paulus mit der Eigenverantwortung umgeht. Er macht jetzt keine Liste auf, er macht nicht einfach eine Blacklist von dem Verderben geweihten. Das kann in ganz speziellen Ausnahmesituationen, ist das vielleicht sogar tatsächlich mal nötig, aber im Normalfall nicht. Warum? Weil Paulus hier unausgesprochen den Galatern an die Hand gibt, und das durch den ganzen Galaterbrief, ihr habt selbst die Verantwortung zu prüfen. Kannst du nicht sagen, mein Oberguru sagt aber nicht, dass das falsch ist. Du trägst die Verantwortung vor Gott. Du musst das prüfen, du musst handeln. Nochmal, das ist der Unterschied zu unserer politischen Situation gerade. Geistlich tragen wir selber Verantwortung. Also nochmal, wen betrifft das? Was beinhaltet diese Falschverkündigung? Das muss man mal ganz kurz angucken. Also jeder, der nicht das Evangelium von Glauben und Gnade verkündigt, sondern, und jetzt müssen wir gut zuhören, die Erlangung des Heils verbindet mit beispielsweise guten Taten zur Erlangung des Heils, Mitgliedschaft in einer bestimmten Ortsgemeinde zur Erlangung oder zum Erhalt des Heils auch, dem Einhalten menschlicher Regeln zur Erlangung oder zum Erhalt des Heils. Oder die Taufe, das Abendmahl, Zungenreden oder Rituale zur Erlangung oder Erhaltung des Heils predigt. Der ist der Vernichtung und dem Verderben geweiht, das sagt Paulus. Obwohl ich vor einiger Zeit mit Wolfgang Lesvogel eine Bibeltagsveranstaltung hatte zum Galaterbrief, erst bei diesem Studium, zu dieser Predigt, ist mir nochmal bewusst geworden, aus dieser Predigtreihe ist mir bewusst geworden, wie krass Paulus hier deutlich macht, wie ernst es ist. Was für ein Verderben jemand heraufbeschwört, der eben solche Lügen als Evangelium verkündigt. Wir kommen zu viertens und letztens. Die Ausrichtung. Ausrichtung, das Vers 10. Unser letzter Vers schon. In diesem letzten Abschnitt erklärt der Apostel, warum er so hart und deutlich ermahnt. Während viele sagen, ja, hast du gar keine Liebe? Liebe ist doch das Allerwichtigste. Ja, gerade drum. Wegen der Liebe ist er so scharf. Aber Liebe zu wem? Das ist hier die Frage. Das ist die Ausrichtung. Er will sein Reden, seine Bewertung, seine Taten, alles ausrichten am dreieinigen Gott. Das macht Paulus immer wieder klar. Und das macht er auch hier klar. Und er nimmt dafür in Kauf, sich bei Menschen unbeliebt zu machen und ihnen nicht zu gefallen. Und das ist der Gegenentwurf zu den Verkündigern der Gesetzlichkeit. Denn wie ist es bei ihnen? Sie orientieren sich am Menschen und wollen Menschen gefallen. Das mögen sie durchaus leugnen, aber schauen wir uns die Fakten an. Was machen sie? Sie bringen den Menschen eine Lehre, die sagt, du kannst stark genug sein, um deine eigene Rettung zu bewirken oder zumindest zu vollenden. Du! Was der Bibel nach nur Gott selbst durch seinen eingeborenen Sohn vollbringen konnte, das kannst du selber tun. Sagen sie natürlich nicht so. Das fällt mir auf, wenn ich parallel die Bibel auch wirklich lese, ohne Anleitung dieser Verkündiger. Das, was sie verkündigen, das ist die Antithese zu Römer 3. Der Mensch ist gut genug und kann sich geistlich rühmen. Das ist letztlich die Aussage. Aber das echte Evangelium, völlig andere Art, wie Paulus hier gesagt hat, Heteros, das schmeichelt uns überhaupt nicht. Das echte Evangelium schmeichelt uns kein bisschen. Wenn wir es ergreifen durften, dann freut es uns. Dann ist es die Rettungsbotschaft. Es ist eine Gotteskraft. Aber es schmeichelt uns gar nicht. Wir sind völlig verdorben, sagt dieses Evangelium. Wir sind tot in Sünden. Was kann ein Toter tun, um wieder lebendig zu werden? Wir sind absolut unfähig und unwillig, nach Gott zu fragen und erst recht ihm zu gefallen. Das sagt dieses Evangelium. Und dadurch sind wir angewiesen und total abhängig vom Herrn. Das echte Evangelium lehrt, wir dürfen uns nicht auf uns verlassen. Wir dürfen uns nicht auf andere Menschen verlassen, was die Rettungsfrage betrifft. Wenn es um das Heil geht, dann dürfen wir uns nur auf Gott allein verlassen. Wir haben Gott nichts vorzuweisen, was er nicht selbst in uns oder an uns gewirkt hat. Und selbst als Gerettete mit Heiligen Geist haben wir keine Muckis zum Vorzeigen, sondern wir sündigen immer noch und verfallen in alte Muster. Also sind wir auch, was unsere Heiligung und was unsere Vollendung betrifft, völlig abhängig von Gott. Und wir müssten total hoffnungslos sein, wenn es auch nur ein Zentimeter in unserer Hand liegt. Und das ist keine Meinung, das ist das, was die Bibel lehrt. Und um es hier noch einmal fürs Protokoll festzuhalten, das nimmt niemand die Verantwortung, zu Gott umzukehren, auf das Evangelium zu hören, auf Gottes Reden weise zu antworten. Aber wenn wir dieses Evangelium ergreifen durften, wenn wir gerettet sind, wenn wir ein neues Herz haben und geistliche Augen bekommen, dann sehen wir im Rückblick und dann auch für Gegenwart und Zukunft, es ist alles Gott. Ich bin keine Marionette. Nein, das lehrt die Bibel nicht. Ich trage Verantwortung. Aber retten, das kann nur Gott. Die Vorbereitung, den Vollzug und die Vollendung schafft nur Gott. Und das demütigt uns. Die Vertreter des falschen Evangeliums machen sich beliebt, weil sie den Menschen groß machen und so mit dem Kern der Sünde spielen, nämlich der Selbstliebe. Ich bin schon recht, ich bin schon irgendwie gut genug, ich bin auch fromm, ich halte auch alle Regeln ein, wir sind Christen, wir machen ja auch das und das und das alles nicht und das machen wir alles anders. Das ist die Überzeugung, dass ich gut bin. Und Selbstliebe ist eine der wenigen Dinge, die müssen wir unseren Kindern nicht beibringen. Das haben sie schon in sich, so wie wir es in uns haben. Das ist unsere Kernkrankheit, Gottlosigkeit. Warum? Weil wir uns selbst so sehr lieben, dass kein Platz mehr für Gott bleibt. Wir ihn nicht wollen. Selbstliebe ersetzt die Gottesliebe. Und es bestätigt unser böses Herz. Und genau damit spielen die Verkündiger des falschen Evangeliums. Das Evangelium der Gesetzlichkeit. Als Verkündiger des wahren Evangeliums, auf das Christen seit 2000 Jahren ihr Leben und Sterben bauen, als solche machen wir uns unbeliebt. Da müssen wir uns dran erinnern lassen. Warum? Weil wir Gott groß machen und den Mensch so weit wie möglich erniedrigen. Da brauchen wir nicht Applaus erwarten. Da sollten wir eher sehr kritisch sein, wenn uns die Menschen, die nicht glauben, die das Evangelium nicht angenommen haben, sagen, das hast du so schön gemacht. Vielleicht hat Gott schon an ihnen gewirkt, aber höchstwahrscheinlich haben sie uns nicht wirklich verstanden. Ja, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Das heißt ja Evangelium, gute Nachricht. Aber zugleich ist es eine Nachricht, die alle religiösen und weltanschaulichen Lügen von guten Menschen vollständig zerstört, wenn das ganze Evangelium verkündigt wird. Alle Ideologien, alle Religionen, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, aber auch Humanismus, Katholizismus, Islam, Buddhismus, all das hat keine Grundlage mehr, wenn ich die Wahrheit des Evangeliums akzeptiere. Und deshalb sträubt sich der natürliche Mensch normalerweise davor. Da ist es eine Gnade, dass Gott schon eingreift, um diesen sozusagen natürlichen Schutzwall gegen diese Realitätsbetrachtung ein Stück aufmacht und das Evangelium durchkommt bis zum Herzen des Menschen. Darum bekommt diese Botschaft vom Kreuz solch einen Gegenwind. Und darum ist sie anstößig und darum ist sie skandalös. Wenn wir Gottes Rettungsweg verkündigen, müssen wir mit Widerstand rechnen und Ablehnung. Aber wir dürfen gewiss sein, dass dieses echte Evangelium von Kreuz und Gnade Verlorene retten und Tote lebendig machen kann. Nicht unsere Verkündigung, aber das Evangelium, was wir weitergegeben haben, was wir ausgetragen haben wie ein guter Postbote. Oder wie Paulus im Römerbrief schreibt, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Amen.